Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Bevor es nächste Woche mit den normalen Interviews weitergeht, habe ich heute nochmal eine Special-Folge für euch. Mit Matthias Bär und Sebastian Koch, beide Bürgermeister im Landkreis Regensburg und Betreiber des Podcasts Lerche und Bär, in dem sie über Kommunalpolitik sprechen, spreche ich über Wahlkämpfe, die Wünsche des Landkreises an die Stadt und weitere interessante Themen. Viel Spaß.
Ich hätte dem einen anderen Namen gegeben, weil du musst die Marke ändern, wenn nach der Wahl, wenn du das weitermachen willst.
So, und damit starten wir jetzt in den Podcast rein. Hallo, ihr beiden.
Hallo, servus. Ja. Ich finde, der spontane Einstieg in den Podcast ist eine gute Lösung.
So, das ist die erste Folge des neuen Jahres, deswegen ist es auch etwas lockerer und ich habe heute zu Gast bei zwei Podcast-Ikonen der Region, die schon ausgezeichnet wurden und hochgefragt sind. Es war sehr schwer, einen Termin zu finden mit den beiden.
Ja, wir wollten erst auch nicht, weil wir es überhaupt nicht notwendig haben, hier zu kommen.
Ja, und weil wir keine anderen Podcasts hochkommen lassen wollen.
Aber ich dachte mir, so als kleiner Kompromiss zwischen den Feiertagen kriegt man die beiden her. Und ich habe es geschafft. Matthias Bär aus Bärratshausen und Sebastian Koch aus Wenzenbach sind heute bei mir im Podcast.
Hallo, servus.
Tag, Jan.
Mal so gefragt, Sebastian, ich weiß, dass du schon gesundheitlich etwas lediert bist. So zwischen den Feiertagen, spürt man den Wahlkampf in den Knochen? Wie ist das so bei euch?
Der hat gerade gesagt, dass du alt und gebrechlich bist.
Ja, ich hatte wirklich vor Weihnachten einen Bandscheibenvorfall. Einige Male spritzen lassen müssen jetzt. Und ich spüre ihn schon in den Knochen, was halt daran liegt, dass man jetzt super viel saß. Liegt vielleicht nicht nur am Wahlkampf, sondern schon auch daran, dass man halt zum Jahresendspurt immer sehr, sehr viel noch im Büro zu erledigen hat. Und dann kommen aber halt extrem viel Weihnachtsfeiern dazu, wo man bis spät in die Nacht sitzt oder am Wochenende diese Christbaumversteigerung. Ich weiß nicht, gibt es die bei dir auch?
Natürlich, die sind toll. Ich lieb die wirklich.
Ja. Ich habe wieder, obwohl ich keinen Wein trinke, mindestens 20 Flaschen Rotwein steigern müssen.
Aber Matthias, wie geht's dir so zwischen den Feiertagen? Spürt man, dass Wahlkampfphase ist oder geht's dir eigentlich wie alle Jahre?
Nee, mir geht's tatsächlich, Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, wie jedes Jahr. Also das ist schon eine Zeit, die man... wo es mir noch sehr, sehr gut geht, wo es noch sehr, sehr chillig ist. Man merkt natürlich, dass man sehr viel Homeoffice-Tätigkeiten hat. Normalerweise war die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr immer so die Zeit, wo ich wirklich entspannen konnte und Familie sein kann. Ich merke dahingehend den Wahlkampf natürlich, dass ich sehr, sehr viel vorbereite, sehr, sehr viel konzeptioniere, sehr, sehr viel Grafik designe. Und da stresst mich das ein bisschen. Aber ansonsten, ja... und verbringe ich meine Zeit auch beim Christbaum versteigern. Tatsächlich, ich liebe das wirklich, das ist toll. Magst du das nicht? Also außer Rotwein steigern? Ich steigere da immer irgendeinen Blödsinn. Letztes Mal habe ich ein ganz tolles Jackett gesteigert in Deutschlandfarben. Das habe ich noch nie angehabt, außer einmal am Ballermann. Aber ansonsten ist das echt toll. Aber das hat nur 5 Euro gekostet, weil das sonst keiner haben wollte.
So unterschiedlich sind wir, ne?
Aber das Schlimmste ist eher dieses Gipfelsteigern, weil ich mag keine Greicherten Bratwurst. Und man muss ja dann trotzdem immer 150 Euro für 3 Greicherte Bratwurst ausgeben.
Das gibt es wahnsinnig.
Habt ihr keinen Gipfel dann?
Nee.
Und man erwartet dann immer, dass der Bürgermeister spätestens den 5. Gipfel steigert. Und das ist dann quasi immer dieses Tütchen mit Greicherte Bratwurst. Und ich mag die nicht. Die kriegt dann immer der Papa, der freut sich.
Ja, also ich kaufe immer ganz viel Greichertes ein, aber esst es auch nicht, hat alles der Schwiegervater bekommen.
Aber jetzt, um wieder ernster zu werden.
Wie, die sind die ernsten? Die Greicherten Bratwurst. Also, nichts anderes geht's bei uns in der Kommunalpolitik.
Zumindest bei uns Provinzland. Es mag natürlich im freshen Regensburg ganz anders sein.
Ich stelle mir gerade so für deine Zuhörer, also deinen Podcast.
Ein riesiger Kulturschock.
Ja, wirklich. Weil das letztes Mal Wohlbergs, das große Ganze in der Stadt Regensburg. Und mir, einfach keine Kreidenrotwürschen.
Ja.
Oh Gott, ich kann das alles nicht mehr.
Aber vielleicht zur Erklärung, warum ich euch eingeladen habe.
Ja, das fragen wir uns auch.
Es wird ja nicht nur in Regensburg gewählt, sondern auch in Bärratshausen, in Wenzenbach, in allen Kommunen im Landkreis. Und wir haben ja tatsächlich in Regensburg die Lage, das erste Mal seit 2014, dass keine amtierende Person antritt. Das heißt, wenn ich mit einer Person sprechen möchte, die Erfahrung im Rathaus hat, jetzt als erste Bürgermeisterin, als erster Bürgermeister, dann habe ich eine relativ geringe Auswahl. Und da habe ich gleich mal in den Landkreis geschaut, wo ich zwei Ikonen der Lokalpolitik habe, zwei amtierende Bürgermeister.
Ja, also ich glaube, man kann auch mit Fug und Recht von Ikonen sprechen, denn man muss es ja schon mal sagen, also es hat ja Gründe, wieso ich die Nummer hier mit dem Matthias Beer mache, weil allzu viele Ikonen oder auch nur talentierte Amtskollegen gibt's nun mal nicht unter den 41. Und ja, insofern trifft's das schon ganz gut mit Ikonen.
Für die Leute, die nie in den Landkreis rausfahren aus der Stadt, es gibt 41 Landkreiskommunen.
Ich möchte mich distanzieren von dieser Aussage. Die nächste Bürgermeisterkonferenz haben wir wieder Hundstochter an. Das ist, ja, wieder, schauen Sie uns wieder alle böse an.
Ja.
Aber ihr seid ja jetzt auch im Wahlkampf. Wie ist da so die Lage? Denkt man sich eigentlich, scheiße, jetzt kommt wieder eine Wahl und eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf? Oder macht euch das eigentlich Spaß, in so einen Wahlkampf zu gehen?
Es ist meine erste, also bei dir ist es ja der zweite Wiederwahl-Wahlkampf, bei mir ist der erste. Und ich gebe zu, dass mich mehr stresst, als ich das eigentlich vor 6 Jahren gedacht hätte. Also mich stresst die jetzige Wahl mehr wie vor 6 Jahren, innerlich. Äußerlich jetzt, glaube ich, kennt man da noch nicht so viel an, weil ich jetzt nicht so im harten Wahlkampfmodus bin. Hängt schlichtweg damit zusammen, weil wir uns innerhalb der Fraktionen mehr oder weniger, glaube ich, stillschweigend auf den Weihnachtsfrieden geeinigt haben. Wie das jetzt dann ab 1.1. wird, wird die Zeit zeigen. Aber innerlich kribbelt es zuzügigermaßen mehr als das vor 6 Jahren, weil vor 6 Jahren hatte ich nichts zu verlieren und jetzt hast du halt schon was zu verlieren vielleicht. Also deswegen ist es das mal ein bisschen anders, die Gemütslage. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei dir bist du ja schon erfahrener, wiedergewählter.
Du hattest ja auch vor 3 Jahren einen Wahlkampf in der Stadt Regensburg. Also hast ein bisschen Überschneidungspunkte.
Ja, also bei all den Wahlen, wo man sich konkret mit der Person Sebastian Koch beschäftigt, eile ich natürlich von Erfolg zu Erfolg. Aber immer dann, wenn auch die Partei mitschwingt, habe ich eher Misserfolge. Also beispielsweise bei der Landtagswahl oder auch schon mal bei der Bezirkstagswahl. Ich muss auch ganz offen gestehen, also ich glaube, dass ich vor 3 Jahren den Wahlkampf hier in Regensburg falsch angegangen bin, weil ich dachte, dass man in Regensburg genauso wahlkämpfen muss wie auf dem Land. Also sprich bei jedem Festel nochmal Klopfer ausgeben. Und ich weiß noch, ich war in Sallern beim Feuerwehrfest 4 Tage lang. Jeden Abend bis spät in die Nacht, habe jeden angequatscht. Ich kannte am Ende von nahezu jedem Feuerwehrmann der Feuerwehr Sallern den Lebenslauf und die Schnapsvorlieben. Und dann bin ich da aber irgendwie halt mit 5-6% heimgeschickt worden. Also ich glaube, dass es halt schon einfach im Grunde ja ein falscher Einsatz meiner Kapazitäten war, dass ich da bei jedem Event war und eben nicht auf Masse gegangen bin. Du kannst in so einer Großstadt nicht mehr dich großartig aufhalten bei einzelnen Veranstaltungen. Du musst natürlich Präsenz zeigen, aber in erster Linie geht es darum, im Häuserwahlkampf richtig krass Masse zu machen und die Leute einfach mal zu mobilisieren, überhaupt zur Wahl zu gehen. Und wenn sie sich dann noch deinen Namen merken können, ist alles gut. Also das scheint damals schon so ein gewisser Fehler gewesen zu sein. Und ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie das diesmal im Kommunalwahlkampf läuft, ob das dann auch ein bisschen personenzentrierter ist. Also ich meine, ist ja auch klar, die SPD hat jetzt die letzten Jahre keine besonders guten Ergebnisse bei überörtlichen Wahlen in Regensburg erzielt. Aber bei den OB-Wahlen war es ja dann doch immer ganz ordentlich. Also ich bin mal gespannt, wie das diesmal wird.
Aber da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Wie kann man sich eigentlich einen Wahlkampf vorstellen? Weil so der normale Bürger in Anführungszeichen, der kennt ja Wahlkämpfe auf Bundesebene, wo es Kundgebungen gibt, wo irgendwelche TV-Duelle da sind, so die ganz großen Linien. Ich würde mal behaupten, egal ob in Regensburg oder auf dem Land, in Beratshausen oder in Wenzenbach, da schaut es jetzt nicht so aus, dass ihr auf dem Marktplatz drauf geht und irgendwie vor 1000 Menschen dann das Sprechen anfangt. Wie kann man sich so einen Wahlkampf bei euch vor Ort eigentlich im Detail vorstellen? Was passiert da den ganzen Tag? Vielleicht Matthias, magst du anfangen?
Gerne, ja. Also bei uns gibt es noch die klassischen Wahlversammlungen, die, wo man halt praktisch in jedes Dorfwirtshaus, das es gibt, vorbeikommt mit seinem ganzen Team. Man hat da seine 20 Kandidatinnen und Kandidaten dabei. Das war vor 6 Jahren zugegebenermaßen richtig cooler Punkrock. Also das war brutal. Wir haben es zusammenzählt gehabt. Wir haben unterm Strich dann, glaube ich, 800 Personen erreicht bei diesen Präsenzveranstaltungen. Das war aber eine andere Situation, weil da wurden bei uns die Karten neu gemischt. Also sprich, es gab definitiv einen neuen Bürgermeister, nachdem mein Vorgänger aufgehört hat. Und dann haben sich natürlich die Leute dafür interessiert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt ein Stück weit demobilisierter sind. Also ich glaube, dass diese Präsenzveranstaltungen nicht mehr so stark besucht sind. Ich merke zumindest das auch ein Stück weit an den öffentlichen Bürgerversammlungen, die wir von der Gemeinde gehabt haben, dass die Leute ein Stück weit weniger geworden sind. Das ist in der Regel immer ein gutes Zeichen, wenn die Leute auf so Veranstaltungen nicht hingehen, weil normal geht man ja nur hin, wenn man vielleicht ein Anliegen anbringen möchte. Deswegen wird spannend werden, ob diese Veranstaltungen so noch verfangen, also sprich, wo wir da sind. Deswegen haben wir ein Stück weit versucht, jetzt, dass wir wir nannten es jetzt mal Punsch und Politik, dass wir eher rausgehen aus die Wirtshäuser und an die Marktplätze uns versuchen zu versammeln und eine Runde Glühwein ausgeben. Da haben wir jetzt eine Veranstaltung vor Weihnachten gehabt, die war jetzt wirklich ganz nett besucht. Das hat mir jetzt schon gefallen und war eine nette Runde. Also wird eher so in diese Richtung gehen. Natürlich gibt dann das Ganze flankiert noch mit Haustürwahlkämpfen oder nicht, muss man sich immer entscheiden, ist Geschmackssache. Ich glaube, die ein oder anderen Kandidaten machen es, manche auch nicht. Das ist, glaube ich, aber eher da, wo es wirklich richtig eng wird, was die also wenn es neue Kandidaten gibt, dann glaube ich, gibt es das öfters am Land. Ansonsten ist das immer unterschiedlich dann, ja. Ansonsten ist immer relativ viel, bei mir zumindest Konzeptionsarbeit im Hintergrund. Also ich finde, ein Wahlprogramm, und wir nennen es mal Arbeitsprogramm, zu erstellen, macht schon viel Arbeit immer. Also empfinde ich jetzt, und das sieht man draußen nicht so, da sieht man am Schluss dann irgendwie so ein dreiseitiges Thesenpapier mit 50, 60 Stichpunkten. Aber da steckt ja wirklich Hirnschmalz drin, wenn man nicht einfach bloß wünscht, dir was runterrattert, sondern wenn man wirklich sich auch Gedanken macht, wie ist das finanzierbar, wie ist das abwägbar, dann macht schon viel Arbeit. Aber das sieht man draußen nicht, weil man sieht ja nur diese.
Aber wie erarbeitet man so ein Wahlprogramm? Also ist man da, ich meine, du bist ja Bürgermeister, da hat man ja eh ständig einen Bürgerdialog. Mhm. Aber gibt es da noch groß, ich kenne es von der JU im Landkreis Regensburg, die machen manchmal so, so Bürgerbefragungen digital, wo man dann irgendwie Sachen eingeben soll, was man sich vom Landkreis zum Beispiel
Kommune
wünscht.
Soll die erste gelbe Tonne kommen.
Da können wir dann gerne auch noch drüber reden, ja. Aber ich, ohne dass ihr, da muss ich dann aufpassen, was ich sage. Aber wir haben ein Wahlprogramm. Also bei uns ist immer so, dass ich arbeite immer gern in Zielbildern, also sprich, ich mag nicht dieses 10 Punkte Gewerbegebiet hinter Hupfing, das, sondern ich arbeite immer gern, was ist das große Ziel hinten raus? Und dann drunter halt dann 5, 6, 7 Punkte, wie wollen wir das erreichen? Und da gebe ich immer die Leitlinien vor und im Team arbeiten wir dann immer die Punkte, wie wollen wir das erreichen? Und dann haben wir halt dann 1 bis 2 Glasurtagungen, dann wird das Ganze zusammengesetzt. Ganz klassisches Bürgerforums-Dialogformat, also sprich mit Kärtchen hinpinnen und dann zusammenfassen und bündeln. Und am Schluss ist aber trotzdem dann halt immer, liegt's am Bürgermeister, ich weiß nicht, das wird bei dir auch so sein, der das Ganze halt dann wieder zu Papier bringt, also sprich aus diesen Kärtchen das ein oder andere aussortiert, weil man sagt, das passt jetzt eigentlich nicht zur Gesamtstrategie, weil wünscht dir was, können wir uns nicht leisten. Da muss man halt da ein bisschen abmoderieren und deshalb versuchen wir es hinbringt. Aber da steckt schon viel Hirnschmalz drin, weil letztendlich mein Anspruch immer ist, tatsächlich, deswegen nenne ich es Arbeitsprogramm, das auch zu 100% umzusetzen. Gelingt nicht immer, aber so ist zumindest der Anspruch und deshalb sollte das eigentlich auch an einen Guss kommen. Ja. Jetzt habe ich viel zu viel geredet, Herr Koch.
Wie schaut bei dir so ein Wahlkampftag aus, Sebastian?
Ja, es gibt ja keinen klassischen Wahlkampftag, aber es ist schon mit sehr viel Arbeit verbunden. Also es ist ja nicht so, dass man als Bürgermeister irgendwie sonst nichts zu tun hätte.
Ich habe mir da übers Wochenende schon so einen kleinen Fight mit Bernhard Pielmeier, unserem CSU-Vorsitzenden, geliefert.
Schon wieder?
Ja, der hat angefragt, ob er Fotos im Rathaus schießen kann mit Kandidierenden. Da habe ich gesagt, ja, da bist du aber ganz schön früh dran. Das war natürlich auch nicht nett. Und dann hat er mir aber ewig zurückgekeift. Ja, im Gegensatz zu mir muss er das ja alles irgendwie in seiner Freizeit und am Feierabend machen. Jetzt ist es aber ja nicht so, dass man als Bürgermeister sich einfach mal irgendwie eine Woche rausnehmen kann, um ein Wahlprogramm zu schreiben oder Flyer zu designen, sondern das geschieht ja dann auch in den Abendstunden am Wochenende und es passiert halt leider genau jetzt, wo auch richtig viel los ist.
Aber habt ihr keine Parteizentralen mit 5 Personen vor Ort, wie die das euch alles machen?
Ja, wir haben 17, 18 hauptamtlich.
Ja. Also
bleibt am Spitzenkandidaten, ja, in der Regie.
Ich habe einen namens Alex R. Punkt, der mir hin und wieder unter die Arme greift. Was rausgeschnitten.
Ich wollte gerade sagen, man sollte das rausschneiden, aber das kann man tatsächlich auf meiner Homepage einfach aussehen.
Ah, also schade.
Ja,
ich dachte, wir sind jetzt an was ganz Großen dran. Hier. Ich sitze mittendrin, aber verdammte Scheiße.
Ja,
gut.
Aber
kein Skandal abgedeckt.
Nee, aber ansonsten ist man schon irgendwo eine arme Sau, weil am Ende halt trotzdem fast alles beim Ortsvorsitzenden hängen bleibt. Ich glaube, du bist ja auch CSU-Ortsvorsitzender.
Nicht mehr, nee.
Nicht mehr. Ach, das, bei der CSU darf man sowas dann auch irgendwann abstreifen. Mhm. Also bei uns halt leider nicht.
Auf mehrere Schultern verteilen heißt es auf Neudeutsch, ja.
Ja, also ich kümmere mich im Endeffekt um die Genehmigung von Infoständen, Plakatstandorten, Bauzaunstandorten. Ich kümmere mich um die Banner, die da gedruckt werden müssen. Ich kümmere mich ums Layout. Ich habe tatsächlich auch im Grunde den kompletten Wahlprogrammentwurf erstmal geschrieben und dann in Umlauf gegeben, parteiintern mich mit den Kandidierenden zusammengesetzt, nochmal alles umgeschrieben, das in den Flyer geklöppelt und so weiter und so fort. Habe dann die ganzen Druckaufträge erteilt. Also das ist schon wirklich extrem viel Arbeit. Dann hatten wir eine Weihnachtskartenaktion, da habe ich mich dann viele Abende rumgeschlagen mit Kandidierenden, um Schokotaler in die Karten reinzukleben. Die Verteilung muss dann organisiert werden, das heißt Karten abzählen, den Verteilern vorbeibringen. Das ist schon wirklich mit super, super viel Arbeit verbunden und das halt neben dem allgemeinen Tagesgeschäft. Also leider habe ich keine Parteizentrale und jetzt wird sich der ein oder andere sagen, der Koch ist aber eine schlechte Führungsperson, wenn er nichts delegieren kann, wenn er alles selber macht. Also da habe ich mir jetzt selbst ein Bein gestellt. Aber es ist halt nun mal so, wir haben jetzt auch nicht allzu erfahrene Wahlkämpfer. Wir haben schon ein sehr junges, frisches Team und die helfen auch mit bei Aktionen. Die flyern für mich, die kommen zu den Infoständen, die helfen beim Abfüllen vom Kochbräu und was weiß ich nicht allem. Aber so diese ganze strategische Geschichte, da hat man dann als Spitzenkandidat, als Bürgermeisterkandidat ja trotzdem den Hut auf, zumal es bei den einen ja darum geht, dass sie halt vielleicht im Gemeinderat mit dabei sind und bei uns geht es um den Job. Also ich habe das schon auch so erlebt, mein erster Wahlkampf 2014, ich war damals 25, 26, da habe ich alles ziemlich easy peasy genommen. Also da habe ich eigentlich bis Januar nicht größer Wahlkampf gemacht. Bei einer Christbaumversteigerung, der Feuerwehr Grünthal hat der CSU-Bürgermeisterkandidat mich eine Decke steigern lassen, unter die ich mich verkriechen kann am Wahlabend. Und das hat mich eigentlich dann so getriggert, dass ich da motivierter wurde. Und dann gab es noch eine Podiumsdiskussion, die ich da für mich entschieden habe. Und dann hatte ich auch Bock drauf. Aber ja, also im Endeffekt ist es jetzt natürlich auch wieder so, dass man sich auch deshalb ein bisschen mehr reinsteigert, weil es geht um den Beruf, es geht darum, dass man ja auch irgendwie finanzielle Verpflichtungen hat und freilich geht es vor allem darum, dass man super viele Projekte auf den Weg gebracht hat, die man auch irgendwie abschließen möchte. Also wir bauen jetzt gerade diesen Schulcampus für 60 Millionen, Kinderhaus Tagespflege für 13 Millionen und es sind schon so Projekte, da ist es jetzt mein Anspruch, dass ich das gut zu Ende bringe und deshalb habe ich da jetzt auch deutlich mehr Ehrgeiz und Anspannung als im ersten Wahlkampf.
Aber ich meine, wenn ich jetzt die Wahlkämpfe mir auf dem Land anschaue, ich meine, ich selber begleite ja auch ein paar, nicht nur im Landkreis Regensburg, auch darüber hinaus. Eigentlich unterscheidet sich das im Grundsatz nicht groß von dem Wahlkampf in der Stadt. Ich meine, in der Stadt hat man natürlich mehr Geld drinnen, einfach weil du höhere Auflagen hast. Man muss vielleicht mit einer zweiten oder dritten Plakatserie nochmal kommen. Man muss vielleicht nochmal einen zusätzlichen Flyer machen. Dafür nimmt man sich in der Regel noch eine Agentur, die etwas größer ist, wobei ich jetzt auch in der Mittelbayerischen gelesen habe, das machen auch nur noch, also nicht alle mehr, sondern wenige. Im Grundsatz unterscheidet sich das ja auch nicht groß von einem Wahlkampf irgendwie in Beratshausen oder in Wenzenbach. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr Podiumsdiskussionen in der Stadt, weil dort ja auch ein überschaubarer Kreis dann dort ist. Also das hat dann auch nicht die große Breitenwirkung. Wie erlebt ihr das?
Zugegebenermaßen Podiumsdiskussionen haben wir gar keine. Also im letzten Wahlkampf gab es auch keine. Weiß nicht, war das bei dir schon mal?
Ja, also im ersten Wahlkampf, als komplett neu gemischt wurde, gab es vom Bund Naturschutz eine und von der Jungen Liste. Die von der Jungen Liste in der Turnhalle kamen 300, 400 Zuhörer. Mhm. Das war schon ziemlich cool. Da waren die vier Bürgermeisterkandidaten angehalten, 15 Minuten zu reden zunächst mal und 5 Themenblöcke abzuarbeiten. Und ich weiß noch, der Freie Wähler-Kandidat hat nur für seinen Lebenslauf, also das war gar nicht gefragt, 15 Minuten verwendet.
Die Zeit ist aus.
Und hat sich danach aufgeregt, dass ich, ich war der Letzte, nicht hinterm Rednerpult blieb, sondern rumgelaufen bin durch die Turnhalle und auf der Bühne.
Skandal.
Und das sei ein Regelverstoß gewesen. Also das war schon cool und ich hätte auch Bock, sowas mal wieder zu machen. Beim letzten Mal hat sich tatsächlich keiner getraut. Also da gab es Überlegungen, dass man das am Vorabend des Faschingsballs macht, weil da die Turnhalle eh schon entsprechend bestuhlt wäre. Und ich bin mal gespannt, ob dieses Mal was zusammengeht. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das groß vorantreibe, weil man gibt ja im Endeffekt auch nur den Newcomern eine entsprechende Bühne. Aber wenn es kommen sollte, dann freue ich mich auch drauf, weil also ich muss auch wirklich sagen, so ein Wahlkampf ist insofern schön, weil man ja auch wieder eine Rückkopplung bekommt, wie zufrieden die Bürger sind. Mhm. Und es wird halt generell die Debattenkultur wieder so ein bisschen frischer. Also es kommt ein bisschen Leben rein in die Bude. Und also ich muss wirklich sagen, natürlich wäre es jetzt auch schön, keinen Gegenkandidaten zu haben, weil man dann schon wüsste, dass man wieder safe Bürgermeister für die nächsten Jahre ist. Aber andererseits finde ich diesen Wettstreit der Ideen schon auch ganz angenehm und solche Debattenabenden mit anderen Parteien, mit anderen Bürgermeisterkandidaten finde ich tatsächlich lohnend. Mir geht's ein bisschen wie dem Matthias, also auch wir überlegen uns jetzt ernsthaft, ob wir wieder in jedes Wirtshaus gehen. Da hocken dann im Grunde die 5, 6 drin, die eh immer beim Frühshoppen sind und die sind eher genervt, wenn da jetzt noch Politik betrieben wird. Dann kommen halt irgendwie 5, 6 Leute, die einfach zu jeder Partei gehen, aber eigentlich auch schon politisch hinreichend aufgeklärt sind und dann die eigenen Leute. So, da erwischst du ja keine Unentschlossenen, glaube ich nicht. So, und insofern meine ich, also ist man gut darin beraten, rauszugehen und man muss sozusagen aufsuchenden Wahlkampf machen und kann nicht erwarten, dass die Leute dich aufsuchen.
Aber Matthias, wie geht's dir da? Hättest du auch Lust jetzt in einem anderen Leben natürlich. Ich möchte da nicht für Skandale bei der CSU sorgen.
Oh Gott.
Aber hättest du eigentlich Lust, in einem anderen Leben auch irgendwie in der Stadt Regensburg zu kandidieren mit 14, 13, 12 Gegenkandidaten, mit einer Agentur im Rücken und
überhaupt nicht. Nee, also so gar nicht. Also ich muss zugeben, dass mir der Job des, ich sag's manchmal etwas spaßhalber, dieses Dorfbürgermeisters, das sage ich aber nur, um dann etwas Understatement zu haben, unglaublich Spaß macht, weil ich finde, dieses vor Ort tatsächlich die konkreten Themen auch selber anpacken zu können, wie es wir in unseren Rathäusern können. Ich meine, du hast dann irgendwie so 10 bis 20 Leute in deinem Rathaus. Das heißt, du bist eigentlich an jeder Entscheidung, die irgendwo im Rathaus getroffen wird, selber dran. Das kannst du mal bei einem Apparat, den die Stadt Regensburg hat, eigentlich überhaupt nicht tun. Und deshalb finde ich das Amt schon gar nicht so reizvoll als jetzt ein Amt eines Landkreisbürgermeisters. Und zugegebenermaßen auch dieses große, ich weiß ja gar nicht, warum die Stadt Regensburg das immer diese Tradition hat, dass da immer 27 Leute gefühlt sich Bürgermeister werden wollen. Nee, hätte ich tatsächlich jetzt so. Es reizt mich jetzt so 0,0. Da finde ich es tatsächlich vor Ort mit die Leute reden, wo es sofort dann wieder gespiegelt kriegst, warum die einer wählt und warum er die nicht wählt. Das ist in der Stadt Regensburg ja gar nicht so messbar, sondern da gehst irgendwie raus, dann winken dir ein paar zu und ein paar drehen sie weg. Aber so richtig die Rückkopplung, glaube ich, kriegst erst am Wahltag dann tatsächlich. Habe ich beim letzten Wahlkampf gemerkt, dass das eigentlich schon paar Tage bis Wochen davor merkst so, ja, es könnte klappen oder es könnte nicht klappen. Deswegen, ja, bin ich eigentlich ganz glücklich, so wie es bei uns ist. Gemütlicher Wahlkampf vor Ort macht da schon mehr Freude, ja.
Und jetzt habt ihr ja nach so einem Wahlkampf...
Wobei, ich muss korrigieren, das ist jetzt natürlich nur, weil es bei uns halt momentan eine angenehme Stimmung ist, auch zwischen die Parteien und zwischen die Fraktionen. Wenn ich da so in die ein oder andere Landkreiskommune reingucke, wie da gerade die Stimmung ist im Nachbarort, hätte es gerade auch keinen Bock zum Beispiel, dass ich jetzt da...
Laber?
Jetzt, ja, meine ich jetzt tatsächlich damit. Hätte jetzt
erzähl mal.
Gar keinen Bock, mich da irgendwie reinzusetzen. Ja, mein, das sind vier Kandidaten. Jetzt glaube ich am Schluss, ich weiß von nicht genau. Und da sind die Bandagen.
Aber stellt ihr da nicht den Bürgermeister?
Hä? Was? Wie? Oh, ist ja. Nein, der steckt den nicht mehr. Der ist nämlich nicht mehr bei uns.
Da habe ich gar nicht mitbekommen.
Na, habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, der ist nicht bei uns.
Das sind quasi Regensburger Verhältnisse.
Ja, tatsächlich, ja. Nee, also da hätte ich tatsächlich keinen Bock dann. Also so auf solche, das ist.
Vielleicht zur Erklärung: Der amtierende Bürgermeister wurde vor 5 Jahren mit CSU-Parteibuch gewählt und ist dann nicht nochmal aufgestellt worden und ist jetzt als unabhängiger Kandidat beziehungsweise irgendwie mit so einer Bürgerliste unterwegs.
Richtig, ja. Er hat zuerst gesagt, er kandidiert nicht mehr. Dann hat die CSU jemanden aufgestellt. Dann hat er gesagt, er kandidiert auch nochmal. Und jetzt kandidiert er auch im Kreistag für die ÖDP. Also manchmal frage ich mich selber, wie viel ich mich selber... Nee, ich sage jetzt nichts mehr. Das wird ja alles festgehalten gerade.
Nee. Sebastian, das kommt ja auch ein bisschen bekannt vor, wenn du so an 2020 denkst in der Stadt Regensburg, oder?
Ja, klar.
Ja.
War ich damals derjenige, der für Ordnung sorgen musste. Also ich war ja damals schon SPD-Unterbezirksvorsitzender und Joachim Wohlbergs wollte unbedingt nochmal OB-Kandidat der SPD werden. Und ja, das war halt sehr, sehr schwierig, weil man ja wirklich nicht wusste, wie die Verfahren vor Gericht laufen würden. Und generell auch politisch ist es halt schwierig, jemanden als SPD-Oberbürgermeisterkandidaten aufzustellen, von dem man weiß, dass er seinen Wahlkampf 2014 halt von 3 großen Bauunternehmungen finanzieren ließ, und zwar richtig üppig und sehr intransparent. Und da habe ich mich dann schon genötigt gesehen, reinzugehen. Auch deshalb, das muss man leider sagen, weil damals der Stadtverband eher führungslos war. Die Margit Wild hat sich ja im Grunde aus dem Staub gemacht.
Vielleicht zur Erklärung, Stadtverband ist quasi SPD in der Stadt Regensburg.
Ja, also Margit Wild, das kann man wirklich zur Ehrenrettung von Joachim Wohlberg sagen,
war völlig desinteressiert, was Wahlkampffinanzierung betrifft 2014 und hat das einfach so hingenommen, dass da im Ortsverein von Joachim Wohlbergs, wo die Frau noch Kämmerin oder Kassiererin war, der Wahlkampf finanziell abgewickelt wird. Und hat sich dann halt noch den Wiedereinzug in den Bayerischen Landtag gesichert und ist dann von dannen gezogen als Stadtverbandsvorsitzende und übernommen hat es der Juba Kieling, ein guter Freund von mir, der aber halt vom Naturell her ein sehr ausgleichender, man könnte fast schon sagen softer Typ ist. Und das waberte so über Monate hinweg, ob der Joachim Wohlbergs jetzt OB-Kandidat wird oder die Gertrud Malt-Schwarzfischer, die ihn ja da schon einige Zeit vertreten hatte an der Stadtspitze. Und irgendwann musste eine Entscheidung her und ich meine, da habe ich dann schon auch klar Kante gezeigt. Aus heutiger Sicht würde ich meinen, ich hätte es vielleicht ein bisschen diplomatischer machen müssen. Und natürlich, das gehört schon auch zur Wahrheit dazu, also so wie das alles mit Joachim Wohlbergs lief, dass die Rechtsstreitigkeiten oder also die Gerichtsverfahren ja immer noch nicht abgeschlossen sind und dergleichen, das ist schon auch eine Tragik für sich. Also ich habe ihn mir jetzt angehört in deinem Podcast und ich muss ihm lassen, er ist ein Visionär und er ist ein großes politisches Talent. Insofern war das auch keine leichte Entscheidung für uns, ihm da die Tür zu schließen, aber ja, half nix und so kam es ja dann zum Schisma und zur Abspaltung der Brücke.
Vielleicht an dem Punkt nochmal zwei Punkte wiederum. Also ich kann da darauf verweisen auf die Folge mit Stefan Aigner, wo wir das zumindest mal kurz angerissen haben, so als historischer Abriss der letzten Jahre. Und zur Folge mit Joachim Wohlbergs habe ich auch einiges an Zuschriften bekommen. Die einen, die mich dafür gefeiert haben, dass endlich mal wieder ein Gespräch über politische Inhalte stattfand und man dann nicht die ganze Zeit auf dem, was in der Vergangenheit war, rumgeritten ist. Und auf der anderen Seite natürlich Zuschriften, die gemeint haben, wie konnte man nur und da hätte man nachfragen müssen und da hätte man drauf rumreiten müssen. Aber ich glaube, dass man durchaus in der Lage ist, sich das alles anzuschauen, nochmal nachzuverfolgen. Ich verweise da auf Regensburg Digital. Und ansonsten kann man solche Themen auch nochmal in einem separaten Podcast machen. Nur hier war halt der Punkt, Joachim Wohlbergs tritt einfach nicht mehr als Oberbürgermeisterkandidat an und deswegen ist es insofern auch nicht mehr von allergrößter Relevanz, was da in der Vergangenheit war. So als kleiner Themenschwenk.
Ja. Wie gesagt, ein großes politisches Talent, allerdings irgendwie ein bisschen wild damals 2020 abgebogen, weil er so überhaupt kein Schuldeingeständnis machen wollte und also dass es zumindest ein gewisses Problem darstellt, Intransparenz einen Wahlkampf zu finanzieren oder dass es auch allein wahlkampfstrategisch schwierig ist, am Abend zu Podiumsdiskussionen zu gehen und am Nachmittag Infostände zu machen, am Vormittag vor Gericht zu sitzen, das lässt sich ja nicht ganz wegdiskutieren. Und also wenn er denn gewählt worden wäre, hätte er wahrscheinlich dieses Amt auch gar nicht annehmen dürfen, sondern die Landesanwaltschaft hätte ihn sofort wieder suspendiert. Aber
und ich meine, Fakt ist, der dürfte auch bei dieser Wahl nicht nochmal kandidieren. Ja. Also er wäre ja der Kandidat geworden, aber ja, das geht nicht mehr.
Ja, ansonsten kann ich nur sagen, bisher gab es ja zwei Politgrößen bei dir im Rennen ums Regensburger Rathaus und Joachim Wohlbergs einfach 10 liegen über Freudenstein inhaltlich. Wenn wir auch über Podiumsdiskussionen diskutieren, Matthias, also die Tante verweigert sich ja derzeit jeglichen Podiumsdiskussionen und schickt lieber Bernadette Dechand, wie ich höre. Was sagst du eigentlich dazu?
Ich mag sie. Ich finde sie gut.
So. So, ich habe hiermit die Kontrolle über den Podcast verloren.
Ja, also ich finde zumindest die Großflächenplakate gut. Ich dachte am Anfang immer, dass da die Furtwängler wäre, aber es ist dann doch nur Freudenstein gewesen. Aber also die sind gut gemacht, muss man.
Es ist alles gut gemacht, was die Astrid macht.
Ja, also diese peinlichen Nikolaus-Reels oder Weihnachtsmann irgendwie mit ihren Plakaten durch verschneite Landschaften hoppelt, finde ich ein bisschen strange.
Ja.
Sowas kann man in Wenzmar oder Berratshausen machen, aber doch nicht in der elitären Großstadt.
Ja, da kann man zu irgendwas drüber streiten, zumal das Problem ja auch ist, dass ja quasi die ja auf Vorrat gedreht worden sind und quasi mit ganz viel Schnee gepostet wurden, als es draußen gerade irgendwie 15 Grad hatte. Und dann hat man so eine Wahrnehmungsbildschere, die komplett auseinander divergiert, wo sie irgendwie denkt, in Regensburg schneit es, in Berratshausen hat es gerade irgendwie, da gehe ich gerade mit der Badehose raus. Also das ist auch ein Tipp an alle Social Media schaffen, denn nichts, also ein Vorrat produzieren kann manchmal nett sein, aber wenn es dann so weit auseinander geht, dass das Wetter nicht übereinstimmt, dann wird es schwierig. Denkt man sich so, hä?
Also du findest es auch nicht so schlau, dass ich mich ins Kornfeld gestellt habe, nur mit Händen.
Zugegebenermaßen ist Kornfeld für den Winterwahlkampf hart grenzwertig. Ja.
Ja.
Also ich hätte zu, jetzt sind wir bei der Wahlkampfanalyse.
Ja, ich hab gerade.
Hast du da eine Frage vorbereitet dazu? Da würde ich es gerne.
Ich habe gerade
das Kornfeldbild gut, aber ich hätte es nicht als Plakat genommen, sondern ich hätte es halt meines Prospekts irgendwo eingebaut, ja.
Ich habe gerade drei offene Klammern, die ich mit euch noch schließen muss.
Ach,
vielleicht kurz zum Kornfeld. Jetzt.
Ein Koch im Kornfeld.
Ja, okay, Entschuldigung. Wie kommt man eigentlich so auf seine Wahlkampfideen? Vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, ich meine, man überlegt sich ja, was für Botschaften habe ich auf den Plakaten? Wie positioniere ich mich auf diesen Plakaten? Es gibt durchaus Gemeinden, da sind halt überall Gesichter drauf, dann ist irgendwie ein ausgelutschter Spruch drauf und gut ist. So würde ich euch jetzt mal nicht einschätzen, sondern da gibt es ja schon eine Idee im Wahlkampf. Wie kommt man überhaupt zu dem Punkt zu sagen, so soll jetzt irgendwie meine Kampagne ausschauen und was habt ihr euch da überlegt für diese Wahl?
Also bei mir gab es zugegebenermaßen erst die Bilder. Und dann habe ich, wir haben einen großen Rundgang gemacht durch Berratshausen, haben da verschiedene Bilder gemacht. Und am Schluss habe ich dann quasi meine vier Leitlinien, die ich gehabt habe, dann versucht irgendwie, zu welchem Bild passen die mit dazu und habe dann da meine Plakate abgeleitet draus. Und so hat es bei mir ergeben. Aber es gab jetzt nicht so diesen großen Masterplan, ich brauche jetzt dieses Motiv und dieses Motiv, sondern wir haben es einfach mal laufen lassen und dann dazu gepackt. Das Einzige, was ich jetzt nicht so der Freund bin in diesem Wahlkampf, ist dieses klassische Porträtplakat. Das wird Stand jetzt. Wir sind jetzt in diesem Moment, wo wir gerade sprechen, sind wir noch in der Endschärfung der Plakate, wahrscheinlich nicht geben, sondern eher irgendwas Interaktives, glaube ich. Also mal gucken, wie wir es machen, ja.
Und Sebastian, bei dir ist überall ein Kornfeld drauf.
Ja. Ja.
Wobei das Bild schon sympathisch aussieht. Ich will es jetzt nicht schlecht machen.
Nee, ja, wenn es richtig gedruckt ist, ist es eine feine Sache. habe ich ein bisschen Kummer derzeit mit meinen Hohlkammer-Plakaten. Aber das nur am Rande, wenn ich dazu jetzt.
Ich möchte dazu sagen, damit habe ich nichts zu tun.
Ja. Dann, wenn ich mich dazu nun auch noch auslasse, dann dauert die Folge zu lang. Nee, also bei uns ist es tatsächlich auch so gewesen, dass ich halt so einen Haus- und Hoffotografen habe, mit dem ich immer wieder untereinander tingel durch die Gemeinde und mit dem haben wir einfach mal so ins Blaue hinein Fotos geschossen und dazu habe ich mir dann überlegt, was passen könnte und ja, da war das halt jetzt eigentlich ein ganz geeignetes Bild, um so ein bisschen die Botschaft zu transportieren, dass wir viel gesät haben, nun ernten, aber natürlich willens sind, auch schon wieder neu zu säen. Und ich glaube, das ist jetzt im Endeffekt eigentlich schon so eine ganz gute Botschaft. Aber es wird nicht das Einzige sein, was wir noch so als Kampagnenidee haben. Und natürlich habe ich noch weitere Bilder, die ich auch entsprechend in Szene setzen kann.
Jetzt wurdet ihr beide ja, Matthias, du 2020, Sebastian, du 2014 als Bürgermeister gewählt. Und ihr seid ja auch mit Wahlversprechen oder zumindest mit Vorschlägen, wie man Sachen machen kann, dann in dieses Amt gekommen. Wie ist es dann eigentlich? Kann man dann ab Tag 1 sofort alle Wahlversprechen in die Umsetzung bringen und hat es nach 6 Jahren abgearbeitet oder hat man da so einen kleinen Realitätscheck? Ich frage deswegen, weil wir gerade in der Stadt Regensburg irgendwie Wahlprogramme zwischen 10 und ich glaube 80 Seiten vorliegen haben und die natürlich in ihrer Umsetzbarkeit sich sehr unterscheiden. Aber wie ist es bei euch? Habt ihr eure Wahlversprechen in der ersten Periode alle umgesetzt?
Also ich hatte ja diese 5 Leitbilder, an denen haben wir sie immer so orientiert, dass wir die wirklich auch die Zielbilder zumindest formulieren, also was das Thema Verschuldung runterfahren angeht, was das Thema Wachstum angeht, die haben gut funktioniert und die waren dann auch jeweils untermauert mit, ich glaube, 12 Unterpunkten, also unterm Strich waren es dann so um die 60 Unterpunkte und ich habe einen sehr strengen Fraktionssprecher, der tatsächlich einmal im Jahr im Rahmen einer Fraktionssitzung dann auch immer dieses Heftchen von damals rausgeholt hat und mehr oder weniger die grünen Haken gesetzt hat. Und ich glaube, wir sind dann auf 80% Umsetzungsquote gekommen und für 15% hat man eine gute Begründung, warum sich das halt erübrigt hat. Also sprich, die Zeiten haben sich einfach überholt und das Thema passt nicht mehr in die Zeit oder es hatte andere Gründe. Und tatsächlich waren, glaube ich, 1 oder 2 Punkte nur noch offen dann, die halt aus welchen Gründen immer halt nicht geschafft sind. In der Regel hat es am Schluss dann am Geld gescheitert, weil sie die finanzielle Lage durch die Kreisumlage sehr deutlich verschärft hat. Und ansonsten, ja, tatsächlich war es bei uns, deshalb nenne ich es auch immer Arbeitsprogramm, schon ein klassisches Abarbeiten, ja.
Ja, also ich habe mich da selber auch dabei ertappt, dass ich diesmal ein paar Dinge einfach aus dem Wahlprogramm gestrichen habe, die ich schon vor 11,5 Jahren versprochen habe und die ich auch wieder angepriesen habe vor 6 Jahren, weil ich jetzt einfach mittlerweile erkannt habe, dass es halt nahezu nicht umsetzbar ist.
Was sind so klassische Punkte?
Ja, bessere Busanbindung für Tannhausen mit dichterer Taktung der Linie 35. Ich meine, das kann ich jetzt noch 5-mal bei der GFM beantragen, die machen es halt nicht. Mhm. So, oder ja, dann gibt es natürlich jetzt auch wieder so Sachen, wo man noch einzelne Gruppen abholen kann, von Hundespielwiesen über Kneippbecken und so. Und da muss man sich halt immer überlegen, ob man jetzt solche Dinge noch reinnimmt. Aber manchmal spricht das die Leute noch mehr an. Da kriege ich jedenfalls mehr Rückkopplung und mehr Rückfragen oder Zuspruch von Bürgerinnen und Bürgern als jetzt die großen Projekte, die vielleicht schon wieder viel zu komplex sind. Mhm. Also man mag sich ja gar nicht vorstellen, von was die Leute ihre Wahlentscheidung abhängig machen. In Grünthal habe ich wie ein Blöder gekämpft für den Radweglückenschluss zwischen Regensburg und Grünthal. Es waren noch 800 Meter, ganz gefährliche Wegstrecke. Danke an Joachim Wohlbergs, der hat das ermöglicht. Ich liebe dich, Wolli. auf jeden Fall hat das aber, obwohl ich da brutal viel Zeit reingerichtet habe, die Leute gar nicht so krass abgeholt. Und dann habe ich aber noch einfach so eine gemeindliche Fläche ein bisschen aufschottern lassen und 2 Container vom Meindl für Grünschnitt hinstellen lassen. Und da haben mich die Leute auf einmal brutal abgefeiert für. Und wie viele Leute mir aus Grünthal erklärt haben vor 6 Jahren, Herr Koch, Sie sind der Beste. Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen. Wahnsinn, Sie haben eine Stimme auf Lebzeiten. Also, es ist, das soll ja jetzt nicht mal irgendwie ins Lächerliche gezogen werden, sondern das sind diese Kleinigkeiten, die halt direkt sich auswirken auf die Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger. Genau deswegen ist ja auch diese gelbe Tonne-Geschichte so interessant. Also ich spöttel ja immer, weil der Matthias sich da gar so verkämpfen kann und dann irgendwie diese Tonne in den Himmel streckt und überglücklich ist. Also der hängt ja da emotional
für
richtig
alle
fett dran.
Für alle in der Stadt vielleicht, im Landkreis ist man da noch 50 Jahre zurück und musste seinen ganzen Plastikabfall auf einen Wertstoffhof bringen und
kann jetzt
einen gelben Sack reinstecken oder eine gelbe Tonne.
Ja, aber also das ist ja auch wieder so eine Sache. Ich habe mich da lange Zeit gewundert, warum das so ein krasses Thema wird und ich bin da viel zu verkopft, muss ich offen gestehen. Aber das sind halt genau die Dinge, wo man als Politik Einfluss nimmt aufs Alltagsgeschehen der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist manchmal deutlich mehr wert als die großen Leitlinien der Kommunalpolitik.
Aber macht da eigentlich nicht die CSU in Regensburg gerade dann alles richtig? Weil gut, neben Galeria Kaufhof und solche Trägerthemen, die auch Gespräche in den letzten Folgen waren, erlebe ich das jetzt bei denen am meisten, dass die so diese weichen, ich nenne sie mal weiche Faktoren ansprechen, irgendwie gegen Vermüllung, also da gibt es ein Problem, dass an einzelnen Stellen lauter Müll hingeschmissen wird, dass man da Videoüberwachung macht, dass man das Sicherheitsgefühl abstrakt verbessert. Und lauter solche kleinen Maßnahmen. Letztes Mal war das ganz große Thema, das Katzen kastrieren, damit nicht so viele Wildgängerkatzen rumlaufen. Das sind so die Themen gewesen, die mir im Kopf geblieben sind und die auch diesmal eher tatsächlich von der CSU in Regensburg kommen, als von den anderen, die immer noch in großen Linien versuchen zu denken.
Also mir ist das mal auch aufgefallen, aber ich beobachte jetzt eher von den Social-Media-Aktivitäten, dass die CSU vergleichsweise oder im Vergleich zu den letzten Wahlkämpfen sehr kleinteilig unterwegs ist. Das ist, da gebe ich dir recht. Also was ist jetzt gestern? Wir bauen einen zweiten Recyclinghof. Das sind ja jetzt eigentlich Themen, wo man von der Stadtpolitik als Landkreisbürger nicht erwarten würde, sondern das ist eher was, was uns bei uns sagt, ja, wir bauen ein, keine Ahnung was, ja auch ein Wertstoffhof, einen zweiten Containerschirm rein oder einen Grüngut-Container, wie wir es jetzt bei dir gerade gehört haben. Das ist überraschend kleinteilig.
Wo dann die Leute unterschreiben, die keine CSUler sind, endlich, ich will nicht den ganzen Samstagvormittag
rumstehen. Ich glaube auch, dass das funktionieren kann, weil ich glaube auch, dass praktische Wahrnehmung schon auch in der Stadt eine Rolle spielt. Also du hast das vorher mit der gelben Tonne angesprochen und bei der Stadt ist es, glaube ich, noch schwieriger, was raufzuarbeiten oder was sie sich auch immer aufhängt, ist an diesem Bahnhofsvorplatz oder sowas. Das scheint ein aufregender Thema zu sein. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber es scheint wohl bei der Stadtbevölkerung ein aufregender Thema zu sein. Und da finde ich, ist es schon wahrnehmbar, dass im Vergleich zu den vorherigen Wahlkämpfen schon sehr, sehr auf Kleinteiligkeit gesetzt wird. Was funktionieren kann oder auch nicht. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass man konkrete Beispiele guter Politik mal rausarbeitet.
Ja.
Bin jetzt aber da, wie gesagt, nicht so stadterfahren.
Also ich glaube, dass die Freudenstein beim letzten Mal auch eine sicher geglaubte Wahl verloren hat, weil sie nicht die Stadtteile bedient hat. Also meine Wahrnehmung ist, dass sie damals noch an Podiumsdiskussionen teilgenommen hat und damit eher Wähler verschreckt hat, weil sie nicht den Fokus hatte auf so Themen wie, was weiß ich, ja, Sicherheitsproblematiken, Aussiegerstraße oder, also das war zumindest was, mit dem ich regelmäßig konfrontiert wurde bei Haustürwahlkämpfen in der Konrad-Siedlung, dass da die Leute schon sagen, es gibt schwierige Ecken im Regensburger Norden oder ja, also halt Burgweinting, dieses Butz ist wirklich keine Perle mehr. Und naja, also du musst halt, glaube ich, schon auch für die Stadtteile immer mitdenken, weil in solchen Stadtteilen ja schon mal mehr Leute leben als in Berratshausen oder Wenzenbach. Also und die verstehen sich ja teilweise auch dann schon wieder als geschlossene Einheit. Und das machen die gar nicht so schlecht. Also beim letzten Mal war zumindest meine Wahrnehmung, dass die CSU eher sich so für die große Wirtschaftspartei hielt, was ja dann die letzten Jahre nicht zwingend war. Also ist ja selbst mit der IHK hin und wieder aneinander geraten. Ja, dann ging es halt so ein bisschen um diese Sachen Stadt am Hof, Altstadt. Also das, woran jeder denkt, wenn er an Regensburg denkt. Aber Regensburg ist halt viel mehr und das mag gar nicht so schlecht sein. Trotzdem muss ich auch sagen, so die ganz großen Zukunftsvisionen für diese Stadt fehlen mir. Also wie soll es hier eigentlich mit dem Wirtschaftsstandort Regensburg weitergehen? Wir haben, bevor wir jetzt angefangen haben mit dem Podcast, ja noch ein bisschen über KI sinniert. Auch da gibt es ja wenig, also Konkretes irgendwie in den Wahlprogrammen zu lesen. Also da ist natürlich so ein bisschen über Smart City die Rede und es geht natürlich auch darum, dass man irgendwie möglichst viel Digitalisierung und Online-Bürgerservice anbietet. Aber das ist jetzt nicht neu gedacht. Und da würde ich mir schon auch wünschen, dass noch mehr eingegeben wird, aber vielleicht ist da gerade auch nicht die Zeit für, weil die Leute ja meist auch einfache Antworten verlangen. Wir leben ja auch in so einer komischen Zeit, wo die Bürgerinnen und Bürger irgendwie geradezu fordern, dass es immer schon Lösungen gibt. Mhm. Und die müssen möglichst einfach sein. Ich hatte jetzt auch wieder im November eine Bürgerversammlung, weil bei mir die Kreisstraße ja für 4 Monate gesperrt werden muss aufgrund eines Brückenbaus durchs Landratsamt. Und es gibt halt keine Umleitungsstrecke. Können wir nicht anbieten, weil es nichts gibt, was da in der Nähe an Straße vorbeiführen würde. Und die Leute waren ganz fassungslos, wieso wir nicht gleich irgendwie die perfekte Lösung parat hatten. Und stellen sich die Dinge halt manchmal dann auch sehr einfach vor. Und wenn du keine einfachen Antworten hast, dann stößt du die Leute vielleicht auch vor den Kopf. Insofern weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Um eine Wahl zu gewinnen, was die CSU gerade macht und andere Parteien ja im Übrigen auch. Also es schlägt jetzt gerade keine Partei so ganz groß
inhaltlich
auf.
Das finde ich so ein bisschen absurd momentan, weil ich meine, wir kommen aus Jahren, wo irgendwie alle nur die kleinen Probleme gelöst haben wollten, wenn wir an die Bundesebene denken. Jetzt habe ich einen CSUler und einen SPDler da, dafür stand hier die große Koalition, dass man diese kleinen Probleme alle ohne große Geräusche weglöst. Und eigentlich wünschen sich ja alle jetzt große Antworten und die großen Linien. Aber so in der kommunalen Ebene kommen wir da ja eigentlich total weg. Also in Regensburg, der Wahlkampf 2014 war ein Raketensturm voller großer Ideen der CSU und der SPD. 2020 war auch noch die CSU deutlich, hat noch deutlich nach vorne gedacht, auch die SPD mit ganz großen Vorschlägen. Und jetzt hat man da total die Rolle rückwärts.
Ja, aber kann andersrum halt trotzdem sehr erfolgreich sein. Matthias Bär beispielsweise ist ja einer, der out of the box denkt. Und immer wieder ganz innovativ.
Jetzt muss ich schon Ideen wieder an die SPD Wenzelbach eine Wahlkampfspende machen für diesen Spruch, Alter.
Ja, jetzt bist du der einzige Spender meines Wahlkampfs. Da muss ich die Quelle doch mal anzapfen. Baut hier so einen Supermarkt um zum Kindergarten, also auch mal eben durchaus die innovativen Geschichten, die in der Stadt ja offensichtlich nicht gewünscht sind. Stichwort Kindergarten auf dem Parkdeck vom Dachauer Parkhaus oder der halt wirklich auch dann im Bereich KI vorangeht mit seinem Telefonavatar, der im Bereich der Energiewende krass vorangeht. Also das ist ja auch so eine Sache. Ich habe jetzt hier nicht mitbekommen, dass die Stadt Regensburg irgendwie jetzt so einen richtig energischen Plan entwickelt, verfolgt, wie die Energiewende, die Wärmewende aussehen kann. Natürlich, man macht da wieder mit, Energy Award, hier und da ein Gutachten, bisschen das Problem, was man ja auch im Landkreis hat. Wir lassen uns zigfach labeln und holen uns Zertifikate und dann ist auch wieder gut.
Aber Matthias, bevor du darauf antwortest, ich will es noch mal ein bisschen größer ziehen. In der Stadt Regensburg haben wir ja die Lage, dass die letzten Jahre spulende Einnahmen da waren, dass man teilweise nicht wusste, wohin mit dem Geld, jetzt überspitzt gesagt. Und ich würde sagen, du musst ja auch notgedrungen ein bisschen out of the box denken, weil bei dir ja einfach auch die finanzielle Lage in Beratzhausen nicht die einfachste ist. Das liegt nicht an dir, sondern das sind einfach die Rahmenbedingungen, die du auch ein Stück weit geerbt hast und einfach auch die strukturelle Lage vor Ort. Ich glaube, da gibt es keinen Schuldigen in dem Sinne. Und da kommt ja die Stadt Regensburg erst hin gerade, wobei das natürlich auch auf einem sehr hohen Niveau ist. Kann man eigentlich als Stadt Regensburg vom Markt Beratzhausen lernen, wie man jetzt auch mit knappen Mitteln effizienter umgeht?
Also ich hatte den großen Vorteil, dass ich von Anfang an dahingehend ehrlich war und gesagt habe, wenn ich da bin und wir da sind als CSU, dann wird sich vieles ändern. Unser Slogan damals war Neudenken und wir haben halt gesagt, wir machen alles einmal neu. Das war zugegebenermaßen aus der Bestandsaufnahme heraus entstanden. Also sprich, wir haben die letzten 25 Jahre keinen einzigen Einwohner dazu gewonnen. Also diese 5.500, die haben vor 6 Jahren gestimmt und vor 25 Jahren gestimmt. Wir haben das Thema Verschuldung nie angegangen, weil man einfach immer gesagt hat, wenn man da ein bisschen wieder von den Schulden runterkommen ist, hat man einfach wieder was Neues verschuldet und hat sich wieder. Und ich habe halt gesagt, wir gehen diese beiden Themen an. Erstens Wachstum, zweitens Finanzen. Und das wird aber auch nicht angenehm werden für alle. Und dann haben wir halt die Themen Stück für Stück abgearbeitet, haben ein Konsolidierungskonzept aufgestellt, haben eine Vision erarbeitet, dass wir 2040 wirklich schuldenfrei sein wollen, sind auf einem guten Weg hin. Und ich glaube, wenn du dann immer den Menschen erklärst, warum du was tust, also wenn ich immer sage, hey, wir wollten doch 2040 schuldenfrei werden, hey, und wir wollen doch um 600 Einwohner wachsen, dann sind die einzelnen Maßnahmen, die du machst, verständlicher. So, und das ist, glaube ich, die Problematik, wo die Stadt Regensburg aus zwei Gründen hat. Zum einen wurde, jetzt sind wir wieder beim Thema Kleinteiligkeit und Großes, eine große Formulierung der Stadt Regensburg sehe ich gerade nicht, weil du hast die Herausforderung, dass du ja schon am Gipfel bist. Also es ist ja alles da, Regensburg geht es ja eigentlich nicht schlecht. Das heißt, wenn es da gut geht, was will ich dann nur erzählen, dass da besser gehen soll? Also grundsätzlich, was die Entwicklung des Standorts angeht. Und das Zweite ist, ja, du hast das gesagt, die Steuereinnahmen gehen jetzt zurück. Wir kommen jetzt in einer Situation, wo es auch der Stadt Regensburg wahrscheinlich irgendwann einmal schwieriger gehen wird. Und von einem hohen Ross runterkommen ist, glaube ich, schon schwierig, ohne dass du halt einfach mal einen Nullpunkt setzt und sagst, ja, jetzt machen wir alles weg und jetzt fangen wir mal von Null an. Und das, glaube ich, schon eine schwierige Diskussion, weil natürlich, wenn du sagst, okay, wir müssen jetzt mal alles auf Null setzen, sagen natürlich die Eisbären-Fans, ja, aber Donau-Arena müssten wir schon bauen. Und dann sagen wahrscheinlich die Kulturschaffenden, ja, aber am Stadttheater können wir jetzt auch nichts machen. Und dann sagt natürlich der Nächste, ja, aber die Straßen müssen immer geschleckt sein. Und der Nächste, also ich verstehe das schon, dass
ist man... Ist das Stadttheater mittlerweile schon Staatstheater?
Nee, noch nicht.
Ja, komisch.
Was?
Ist ja kurz vor der Landtagswahl angekündigt worden.
Ja, da kennen wir jetzt tatsächlich gar nicht aus dem Thema an. Na, wirklich nicht, aber.
Ja, ganz komisch. Ja, da war der Blume und der Söder noch da.
Tatsächlich?
Im Sommer 2023.
Zur Erklärung, der Sozialdemokrat Sebastian Koch möchte dem CSUler Matthias Bär unterreiben, dass die CSU immer von München aus große Wohltaten für Regensburg ankündigt, kurz bevor Wahlen sind.
Tatsächlich ist das so. Ich wusste, ja. Also von einem Staatstheater wusste ich
seit bis dahin zweieinhalb Jahren nichts passiert.
Aber da sieht man mal, wie weit ich von der Stadtpolitik weg bin, tatsächlich. Ja.
Wie weit du vom Theater weg bist.
Das ist auch, ja. Ich gehe tatsächlich nur zu den Eisbären, dann sind wir jetzt wieder beim Thema. Deshalb, wir brauchen die Donauarena ausgebaut.
Endlich.
Ja. Endlich setzt sich da die CSU dafür ein, dass die Donauarena ausgebaut wird.
Nein, aber zum Thema Haushalt, da möchte ich kurz noch bleiben, weil ich finde, das ist ein sehr zentraler Punkt. Ich bin auch ein Mensch, der sagt, auf Bundesebene, es braucht Investitionen, man kann auch in die Verschuldung gehen, pipapo. Aber Fakt ist, auf kommunaler Ebene, das hat ja auch Joachim Wohlbergs im Podcast angesprochen, man kann da jetzt nicht irgendwelche Sondervermögen in der Kommune auflegen, sondern du musst halt mit dem Geld, was du einnimmst, irgendwie klarkommen und kannst punktuell in die Verschuldung gehen. Ist es wirklich so, dass man aktuell finanziell richtig gucken muss, wo man bleibt. Matthias, du hast die Lage einfach, seit du im Amt bist. Sebastian, bei dir ist ja auch, wird es gerade etwas knapper. Wie ist bei dir so die finanzielle Lage?
Ja, also ich kam im Frühjahr 14 ins Amt und gleich im ersten Quartal haben wir unseren Kredit zurückbezahlt, hatten gleichzeitig schon einige Millionen auf einem anderen Konto. Also eigentlich waren wir da schon schuldenfrei und ich konnte jetzt auch 1,5 Jahre aus dem Vollen schöpfen. Alle Feuerwehren wurden mit neuen Fahrzeugen versorgt. Vereinsförderung wurde bei uns wirklich krass betrieben und so weiter und so fort. Wir haben auch unsere Feste richtig prunkvoll ausgestaltet, also nicht ganz so edel wie das Europafest in Berlatshausen. Dafür musste man kein Wegzoll zahlen, also kein Eintrittsgeld. Und ja, das ist aber bei uns schon wirklich jetzt ziemlich krass gewesen und es wird jetzt schwer, die Leute darauf einzuschwören im Gemeinderat oder auch Vereinsleute, dass jetzt halt weniger Geld kommt. Wir haben jetzt bei den Feuerwehren schon das Budget zusammenstreichen müssen. Wir haben an Vereine kommuniziert, dass es nicht mehr so leicht wird.
wir können jetzt nicht einfach noch 50% deren Investitionen in irgendwas mittragen, was wir bisher gemacht haben. So in verschiedenen Bereichen, Sportvereinen oder Schützen und so weiter und so fort. Also da wachsen die Bäume jetzt nicht mehr in den Himmel. Und ich habe im Dezember erstmals jetzt auch leider einen Kredit aufnehmen müssen. Über 2 Millionen, und es wird noch mehr. Also wir werden jetzt halt aufgrund des Schulbaus, weil wir da richtig Kohle reinstecken. Ich habe vorher schon gesagt, insgesamt wird dieses Projekt 60 Millionen kosten. Bernhard Zwei zahlt mit. Wir kriegen Kohle von der KfW, wir kriegen Kohle vom Freistaat und so weiter, aber das ist schon hart. Und gleichzeitig erleben auch wir, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln. Also wir haben es bisher immer erleben dürfen, dass wir konservativ geschätzt haben, was die Gewerbesteuereinnahmen betrifft, und wir dann mehrere hunderttausend drüber lagen. Und diesmal werden wir eher mehrere hunderttausend drunter liegen.
Weil man schon dazu sagen muss, ich habe mir das jetzt zur Vorbereitung noch angeschaut, auf das Gespräch. Ihr habt ja schon auch einen sehr knappen Verwaltungshaushalt. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr übermäßig viele Stellen für eure Größe habt. Mhm. Ihr auch relativ wenig so an, ich sag mal, wie soll man sagen, so Wohltaten ausgeht, wie das andere Kommunen machen. Ihr seid da schon sehr knapp unterwegs, auch im Vergleich zur Stadt Regensburg. Ja. Vielleicht, wenn wir jetzt mal nach vorne blicken und ihr jetzt mal Spin-Doktoren sein könntet, auch für mögliche Koalitionsverhandlungen, und ihr seid ja auch erfahrene Hasen in dem Geschäft. Wie kann man denn so einen Haushalt konsolidieren? Ihr habt ja die Debatte auch auf Landkreisebene. Ich glaube, das kann man nicht so ganz mit der Stadt vergleichen. Aber was sind da so Hebel, wie man so einen Haushalt in den Griff bekommen kann?
Ja, ich bin ja immer der Freund eines sogenannten Haircuts. Das ist für mich die erste Maßnahme, die immer dazugehört.
Nur nicht im privaten Umfeld.
Nur nicht im privaten Umfeld. Er spielt auf meine gepflegte Haarpracht hin.
Sebastian Koch zeigt gerade auf seine Haare.
Nee, zwischen den Jahren wird sich nicht die Haare geschnitten. Das macht man nicht. Es ist völlig, da wird Urlaub gemacht. Nee, also Hintergrund, warum ich so ein Freund davon bin, ist, weil man wegkommt von dieser Einzeldebatte. Also sprich, wenn ich jetzt sage, ja, man könnte doch an der Tourismusförderung sparen. Ja, wie? Das ist doch am falschen Ende gespart. Sondern könnte man doch an der Wirtschaftsförderung sparen. Ja, Wirtschaft ist doch Wachstum. Ja, dann könnte man am sozialen Bereich sparen. Nee, im sozialen Bereich als letzter. Also sprich, ich komme einfach weg von dieser Diskussion, dass jeder dann reflexartig irgendwo zuckt und sagt, nee, bei mir nicht. Sondern wenn ich einfach sage, das große ganze Ziel ist, es muss alles um 10% runter, dann habe ich schon mal einen Grundstock, der funktioniert. Und dann komme ich natürlich trotzdem, und das habe ich einfach bei unserem Konsolidierungskonzept gemerkt, wie wir das Stück für Stück erarbeitet haben. Es schlummert in jedem Verwaltungshaushalt irgendwie so viel blödsinnige Positionen, wo du einfach sagst, ja, muss das jetzt sein? Also, und wenn ich dann, und da bin ich jetzt wieder beim Thema Bürger mitnehmen, wenn ich einerseits immer sage, die blödsinnigen Positionen in Anführungsstriche nehme ich raus, dann verstehen die Bürgerinnen und Bürger auch, wenn du andererseits dann elementare Positionen rausnimmst. Also bei uns zum Beispiel wäre die Straßenlaterne nachts ab 1 Uhr abgeschalten und gehen erst um 5 wieder an. Das ist jetzt kein Punkt, wo du jetzt dir Freunde machst. Aber wenn du gleichzeitig dann auch sagst, ja, aber dafür wird bei mir zum Beispiel im Rathaus die Geschäftsleiterposition nicht mehr nachbesetzt, da fällt eine Stelle weg, ich spare bei mir auch, wo es wirklich weh tut, dann glaube ich, sind so diese Positionen schon, wo die Leute dann auch verstehen. Also ich glaube, man muss ganz klare Sparziele von oben nach unten vorgeben. Das muss meiner Meinung nach das große Gremium machen, der Stadtrat oder der Kreistag. Und die einzelnen Verwaltungspositionen müssen das umsetzen, und dann gelingt es auch, dass ich dann auch reingehe, und dann kann ich auch die Bürger mitnehmen und mal das ein oder andere auch einsparen, was nicht funktioniert. Vereinsförderung zum Beispiel haben halt wir, das war auch so ein Punkt, wir hatten früher so ein Gießkannen-Vereinsfördersystem, also sprich, je nach Vereinsgröße hat man halt 50 bis 400 Euro bekommen. Das haben wir halt eingestellt und haben stattdessen so eine Fördersatzung eingeführt und haben gesagt, ja, lieber Verein, du bekommst, wenn du den und den Antrag stellst und die Investition hast, so und so einen Fördersatz. Unterm Strich haben wir uns Geld gespart, und der Verein ist nicht einmal böse gewesen, weil diese Gießkanne, seien wir sie ehrlich, ist bei keinem Verein auftaucht. Da ist irgendwie 100 Euro am Jahresauszug aufgetaucht, und bei der Mitgliederversammlung hat sie nicht einmal mehr bedankt dafür, sondern das ist halt einfach da gewesen. Und jetzt ist es so, wir schütten weniger Geld aus, aber wenn wir was ausschütten, dann freut sich der Vereinsvorsitzende Weiler halt für sein Schlauchboot, der Jugendarbeit halt irgendwie dann 500 Euro gekriegt hat oder sowas. Und dann funktioniert das auch und da kann man auch die Leute mitnehmen. Ich glaube, also wie gesagt, zwei Grundlinien, einmal das große Ganze mal einen Haircut und ansonsten halt wirklich jede Position anschauen, so hart wie es klingt.
Ja, habe ich eigentlich nicht mehr viel beizutragen. Vielleicht nur so viel noch. Also ich glaube, dass bei der Stadt schon auch die Effizienz gesteigert werden könnte, was den Verwaltungsapparat betrifft. Jetzt hat ja auch da der Joachim Wohlbergs etwas gesagt, was er seit 20 Jahren sagt. Alle regen sich immer auf, wenn Personal angestellt wird in einer Kommune, dann ist das verpönt. Und wenn Unternehmen Personal ranschaffen und da neue Stellen ausschreiben, dann wird das immer gefeiert. So, das ist aber halt schon auch irgendwie ein Vergleichen von Äpfel und Birnen, weil ich mal meine, obwohl das auch sicherlich nicht immer zutrifft, dass Unternehmen halt sich ganz genau durchrechnen müssen, ob es funktioniert und ob genügend reinkommt und ob die Mitarbeiter sich auch wirklich tragen. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was für die öffentliche Verwaltung gilt und zumindest halt nicht, was jetzt eine Kommunalverwaltung betrifft. Beim Finanzamt ist es so, da könnte man tatsächlich mehr bringen, weil die ja auch wieder gut Kohle reinwirtschaften durch entsprechende Steuerprüfungen. Aber
andersrum kannst du natürlich sagen, man kann hier in die Wirtschaftsförderung 100 Leute einstellen und die würden mehr Gewerbesteuereinnahmen reinbringen. Ja. Also das ist super simpel gesprochen, aber so als Quervergleich.
Ja, schon. Aber also das stimmt. Guter Einwand, euer Ehren. Aber ich wollte trotzdem nochmal anmerken, also was wir halt erfahren ist, wenn es irgendwelche Besprechungen mit der Stadt gibt, dann komme halt ich mit einer Sachbearbeiterin und mir gegenüber sitzt eine Armada an höheren Dienstbeamten oder wenn es um RVV geht, um die Neuordnung der Kostenaufteilung, dann schickt ja das ohnehin auch schon sehr gut personell ausgestattete Landratsamt zwei Leute. Und da kommen halt dann einmal 5, 6, 7, 8 oder hier ist das Verkehrsgutachten, Verkehrskonzept, was jetzt wieder aufgelegt wird für Unsummen. Da war ich auch bei 2, 3 Workshops. Man kann sich das nicht vorstellen. Da ist dann das halbe Rathaus den ganzen Tag beim Brainstormen und irgendwelche Post-its auf irgendwelche Leinwände pinnen. Also ich glaube, das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich glaube, da könnte man tatsächlich etwas Effizienz reinbekommen. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch viele Stellen in so einem Rathaus, die ordentlich ranklotzen und wo man denen jetzt nicht unbedingt unterstellen könnte, dass sie eine ruhige Nummer schieben. Insofern bin ich ja da auch schon beim Matthias. Das kann gar nicht unsere Aufgabe sein als Kommunalpolitik, im Übrigen auch nicht des Stadtrats, klare Vorgaben zu machen, an welcher Abteilung jetzt gespart werden soll, sondern halt einfach einen Haircut vorzuschreiben und meistens geht dann schon ein bisschen was.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, ich kritisiere auch in Blogbeiträgen, dass irgendwie keine Partei gerade wirklich Antworten darauf im Wahlprogramm hat, aber man muss fairerweise dazu sagen, ich habe mir auch diesen Haushalt versucht anzuschauen. Man kann schon einzelne Posten raussuchen und die Kritik bekommt ihr ja auch von der Landrätin teilweise jetzt gerade. Man kann sich schon Posten raussuchen, aber die schlummernden Summen sind ja wirklich dort, die nicht in so einem Haushaltsplan dargestellt sind, sondern in so eher so in Zwischenpunkten schlummern oder in der Aufgabenkritik auch schlummern. Und das muss einfach auch eine Verwaltung hinbekommen. Und da muss es eine Person vorne dran geben, die sagt, dieses Ziel möchte ich. Das hat übrigens Horst Mayrhofer auch, die Folge kommt jetzt zwischendurch, auch gefordert, dass man bis auf den Bildungsbereich und ich glaube noch einen Bereich einfach sagt, -10%, das muss man hinbekommen.
Ja, das ist natürlich, also der Stadt geht es ja genauso wie uns. Es werden viel zu viele Aufgaben nach unten gegeben. Wir haben es auszubaden.
Joachim Wohlbergs, man merkt, ich bin Fan, Joachim, ich liebe dich, hat ja auch angegeben, dass vielleicht die Stadt einfach investieren muss in den geförderten Wohnungsbau. Wenn die Fördermittel gerade nicht da sind vom Freistaat, vom Bund, dann muss halt die Stadt aushelfen. Und das sind aber genau die Dinge, die uns ja auch erwischen. Ja, also so einfach Vorgaben von oben. Bei uns ist es jetzt vielleicht ein bisschen kleiner, aber das summiert sich halt auch. Und ich glaube, also das, was wir im Landkreis gemacht haben, ist so ein Konsolidierungspapier, wo es auch teilweise nur ein paar Zehntausende Euro geht. Aber das war auch so ein bisschen unser Anspruch, halt einfach generell mal einen Sparwillen da einzupflanzen in den politischen Diskurs im Landkreis und halt nicht immer nur mit dem Finger nach Berlin zu zeigen. Also nach München zeigt Frau Schweiger ja ohnehin nicht, komischerweise oder zumindest deutlich verhaltener. Aber ja, also das ist ein bisschen zu wenig, weil wir natürlich auch selber schauen müssen, dass es Einsparungspotenziale gibt, die da gehoben werden, wenngleich sicherlich der Rahmen das deutlich problematischere ist.
Vielleicht, wenn wir auf die Schlussgerade einlegen, noch ein paar Fragen. Matthias, was macht eigentlich CSU-Kommunalpolitik aus?
Also ich glaube, dass wir uns schon immer ausgezeichnet haben, dass wir mit einem gewissen Grundpragmatismus an Sachen rangehen. Es gibt irgendeine andere Partei, die sagt immer, der gesunde Menschenverstand, den Spruch finde ich sehr abgedroschen. Das sind dann eher die Orangen, die das immer vor sich hertragen, aber keine Inhalte liefern. Ja, genau. Da ist immer dieser gesunde, finde ich albern, den Spruch. Aber ich glaube, pragmatische Politik, das Große und Ganze, zeichnet uns aus. Ich spreche jetzt da zumindest einmal für das vor Ort, dass wir immer im Großen und Ganzen denken. Das trifft vielleicht nicht für jeden Ortsverband zu, aber ich glaube bei uns auf jeden Fall und ich glaube auf Kreisebene auch.
Sebastian, was ist sozialdemokratische Politik in der Kommune?
Ja.
Es wird ja teilweise gesagt, die einzig vernünftigen Sozialdemokraten in Bayern sind die Kommunalpolitiker.
Ja, also sehe ich jetzt nicht so, wenngleich ich schon noch viele sehr unvernünftige Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Parlament kenne. Ist es trotzdem so, dass wir jetzt auch nicht irgendwie so eine besonders tolle Kaste der Sozialdemokraten wären. Also als ich Bürgermeister wurde, haben mir ja super viele Leute gesagt, ich muss jetzt mal ein Parteibuch außen vor lassen und ich dürfe da überhaupt nicht den Sozialdemokraten im Bürgermeisteramt rauskehren. Natürlich habe ich mich auch immer bemüht, möglichst objektiv zu sein. Ich glaube, ich habe auch so manche sozialdemokratische, jungsozialistische Idee mit den Jahren über Bord geworfen. Nichtsdestotrotz meine ich, kennzeichnet mich vor allem so ein Hang zur guten Schulpolitik. Also wir investieren da eben sehr viel. Wir haben mit die niedrigsten Gebühren beim Kindergarten, Krippe, Hort und so weiter und so fort. Und wir wollen schon versuchen, dass niemand auf der Strecke bleibt. Und also ich weiß jetzt nicht, wie das in Beratshausen ist. Also zumindest bei uns in Wenzen fallen ja auch die meisten Beschlüsse einstimmig. 90% sind einstimmig. Und wenn es dann doch mal strittige Punkte gibt, dann ist es meistens so, dass wir halt die Dinge ein bisschen mehr auch geregelt haben wollen mit Investoren, mit Unternehmern, mit Bauträgern, als jetzt beispielsweise die CSU, die da immer deutlich wirtschaftshöriger oder gläubiger ist. Und also das ist vielleicht so ein bisschen die Bruchstelle zwischen SPD und CSU, wobei man in ganz vielen Bereichen eigentlich gut miteinander klarkommt, was in Wenzenbach wohl auch daran liegt, dass wir jetzt nicht so CSU-Betonköpfe haben, die irgendwie auf Flüchtlinge schimpfen. Das ist der Matthias im Übrigen auch nicht, sonst hätte ich nämlich schon längst den Podcast mit ihm beendet. Aber solche soll es ja geben bei der CSU. Oder was sagst du dazu, Matthias?
Kann sein, dass es die... Nee, aber ich möchte an dieser Stelle auch SPD in der Kommunalpolitik, ich kann mir jetzt tatsächlich nicht beschweren über die SPD-Kolleginnen und Kollegen, die bei uns sind. Mir fällt immer auf, Bei uns ist es ähnlich wie bei euch, also viele Beschlüsse sind einstimmig oder fast alle. Wenn ein Wortbeitrag, ein Beitrag zur Korrektur oder ähnliches kommt, dann fällt immer auf, dass die SPD schon die ist, die dann den Mensch nochmal ein Stück weit mehr aufs Podium hebt. Das, glaube ich, zeichnet schon sozialdemokratische Kommunalpolitik einmal aus, dass man da nochmal vielleicht eine kleine Nuance mehr in diese Richtung mit dazu bringt, ja.
Also mit euch als Fraktionsvorsitzenden in Regensburg hätte die Koalition auch 6 Jahre gehalten.
Ja, also als Sozialdemokrat kann man zum Beispiel beim Haushalt auch mal überlegen, ob man immer nur sparen muss oder auch die Einnahmen nach oben schraubt. Das ist jetzt in der Kreispolitik ein bisschen schwieriger, weil man jetzt sich eigentlich nur über die Kreisumlage bedient und dergleichen. Da hat der Matthias ja den spannenden Ansatz, dass die Landkreise doch bitte einfach selber entsprechende Steuern oder dergleichen nochmal erhöhen soll also einnehmen können sollten. Aber das wäre ja auch was in der Stadt Regensburg, dass man sich da nochmal an beispielsweise die Grundsteuer ranwagt. Macht man in Erlangen beispielsweise. Und das wird ja dort als geradezu klassenkämpferische Teufelstat abgetan von manchen. Ich finde interessant, dass man sowas in Regensburg gar nicht diskutiert. Ich weiß jetzt nicht, welche Effekte das haben kann, habe ich mir noch nie genauer durchdacht für Regensburg. Aber also solche Überlegungen werden ja hier gar nicht größer angestellt.
Oder auch die Gewerbesteuer um 10 Punkte.
Ja. Sowas. Ja, der Matthias liegt bei 500.
Quatsch, ich bin sehr gewerbefreundlich.
Ja, sag mal.
350 habe ich.
Okay.
Und abschließend vielleicht mal noch die Frage, was wünscht ihr euch denn von der Stadt Regensburg so die nächsten Jahre? Also ich nehme immer aus dem Landkreis vor allem Projekte, die eine Brücke sind. Ich meine damit nicht die politische Partei, sondern die Bauwerke. Sowas wie die Kneitinger Brücke ist dann oft so ein Wunsch. Für dich, Sebastian, ist es ja dann wahrscheinlich auch das Gewerbegebiet, was ich bisher in keinem Wahlprogramm, glaube ich, gelesen habe. Könnte mich aber auch täuschen. Was sind so Wünsche, die man an die große kreisfreie Stadt hat?
Ich habe damals, als ich JU-Kreisvorsitzender war und du, lieber Sebastian, JUSO-Kreisvorsitzender, habe ich damals ein großes Papier geschrieben, die Region stärken. Und da habe ich damals reingeschrieben, was sehr lustige Diskussionen geführt hat, dass man die Kreisfreiheit der Stadt Regensburg abschafft und damit 90% aller Probleme der Region löst. Das würde ich mir auch weiterhin wünschen.
Ja, das ist sehr groß gedacht. Out of the box, wie eben gesagt.
Ich glaube aber grundsätzlich, dass es in Bayern eine Verwaltungsreform bräuchte.
Ja.
Ich glaube auch, dass Kommunen, wie es der Markt Berathshausen ist, sage ich jetzt einfach, wenn man es über sich selber spricht, kann man das sagen, mit 5.900 Einwohnern jetzt dauerhaft nicht überlebensfähig sein werden. Ja. Und ich glaube auch, dass viele Landkreise in Bayern sich dauerhaft schwer tun würden. Und ich glaube auch, dass die Kreisfreiheit des Wirtschaftsfaktors in der Region dauerhaft der Region nicht gut tut. Also sprich, wenn wir ein Wirtschaftsraum wären, durch einen Landkreis oder eine Region abgebildet, würden wir uns leichter tun.
Ja, voller Scham kann ich jetzt wieder ins Kleinteilige abrutschen.
Entschuldigung.
Also ich meine...
Normalerweise, du liegst ja auch viel näher.
Aber meins ist dafür nicht so realistisch.
Ja. Also es ist tatsächlich so, dass die Stadt Regensburg irgendwie wenig kommuniziert. Also das interkommunale Gewerbegebiet, da scheitern wir ja gerade auch am Grunderwerb. Es sind viele einzelne Grundstückseigentümer, Erbengemeinschaft und so weiter. Und die Stadt besitzt eben auch 10 Hektar. Und da redet eigentlich keiner größer mit uns. Ich war da mal bei der Oberbürgermeisterin zum Termin. Da hat jetzt beispielsweise der Wirtschaftsreferent oder der Amtsleiter für Wirtschaftsförderung jetzt aber auch nicht für nötig befunden, damit dazuzukommen. Der Amtsleiter bespricht die Dinge dann lieber im Rotary-Club mit Dr. Ebnet. Und ich hau heute Sachen raus. Ne? Das werde ich doch so bereuen.
Das ist so spannend, der Podcast. Jeder, der den nicht bis zum Schluss hört, der hat so verloren, wirklich.
Schreibt schon an Podcast.
Ja, ja. Nee, also da ist die Kommunikation schon schwierig. Oder jetzt auch am Keilberg, als ob es nicht schon Debakel genug war mit diesem Sandmagerrasen. jetzt haben die halt einfach die Zufahrt zu diesem Hollerweg-Baugebiet über Gemeindegebiet laufen lassen, über mein Hoheitsgebiet, weil also anderweitig funktioniert es jetzt wohl nicht mehr aufgrund dieses Sandmagerrasens. Da gehen die in die Bauleitplanung rein. Meinst du, da hätte jemals davor sich die Stadtverwaltung mit uns ins Vernehmen gesetzt, uns nur vorgewarnt oder so? Dann habe ich da jetzt eine saftige Stellungnahme dem Bauausschuss beschließen lassen. Hab der Malz nochmal gesagt, dass es schwierig ist. Oh, oh, keine Reaktion.
Dann wird was in den nächsten 2 Wochen durch den Podcast noch aufkommen.
Ja, also keine Reaktion von Seiten der Stadt. Und das ist also zu dieses reichsstädtische Gehabe ist ja manchmal schon schwierig, wenngleich ich es auch nicht akzeptieren kann, dass wiederum im Kreistag dann immer auf die großkopfenden Stoderer geschimpft wird, weil wir bringen die ganze Wirtschaftskraft in Stott eine. Ja, zur Wahrheit gehört natürlich schon auch dazu, dass die Stadt ja auch sehr viel vorhält für uns. Also vom Theater übers Westbad, das aber nicht so toll ist. Also das wäre auch mal eine Sache, neues, geiles Schwimmbad fordern. Geiles Wahlversprechen.
Ja.
Ich gehe nicht mehr gerne ins Westbad. Ist richtig oldschool.
True story.
So, aber ich schweife ab. Also in jedem Falle glaube ich, dass im Grunde wirklich Stadt und Land mehr als Region denken müssen. Das kann im Bereich der Wirtschaftsförderung sein. Es gab mal Bestrebungen, dass dieses Stadtmarketing auch in den Landkreis rauskommt. Das ist dann wieder gescheitert, weil es auch irgendwie nicht so hundertprozentig gematcht hat. Also man wollte im Endeffekt dieses Stadtmarketing einfach ausdehnen, aber nicht neu konzipieren. Aber so diese Marke Region Regensburg hochziehen, das sehe ich nicht.
Ich meine, man ist auf euch ja auch bei Energiethemen dann angewiesen. Und hier bist du das ganz große Energieproduzent. Mhm. Das kann die Stadt Regensburg ja zum Beispiel gar nicht leisten. Also rein flächentechnisch gar nicht in dem Ausmaß.
Ja, da habe ich auch den Eindruck, dass da, das würde aber auch wieder dafür sprechen, dass wir als Region sprechen. Und das würde auch dafür sprechen, dass wir nicht mehr eine kreisfreie Stadt haben, sondern dann könnte man sowas tatsächlich als Masterplan hochziehen. Schulpolitik ist auch das Ähnliche. Dieses neue Gymnasium, das jetzt gebaut worden wurde, das ging ja auch mehr oder weniger Stadt und Land gegeneinander, statt dass man Stadt und Land miteinander da ein Konzept macht, was die Entscheidung nachvollziehbar macht, alles gut. Aber vielleicht wäre es ihr anders gefallen, wenn wir ein Wirtschaftsraum oder ein Bildungsraum wären. Ach, es gibt so viele Themen, die man eigentlich gemeinsam besser lösen könnte. Energie ist ein großes davon, ja. Also natürlich wird man aufs Land angewiesen sein als Stadt Regensburg. Da habe ich aber bis jetzt noch nicht allzu viel Dankeschön gehört aus der Stadt, sagen wir es
ja,
mal so.
Ja, Sie sind ja Mitglied in der Kerl geworden.
Ach so, stimmt. Ja, okay, stimmt. Wo ich nicht Mitglied bin, verdammte Scheiße. Ah doch, mit Minimalanteil.
Dann danke ich euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe in den Shownotes euren Podcast drinnen, da habt ihr mehrere Stunden Material im Archiv, die ihr euch weiter anhören könnt, wenn euch das Gespräch mit den beiden gefallen hat.
Und für alle, die uns auf diesem Kanal Lerche und Bär gehört haben, Rennen ins Regensburger Rathaus gerne abonnieren, dann könnt ihr auch weitere nette Gespräche mit Spitzenpolitikern aus Regensburg hören.
Die länger als eine halbe Stunde gehen.
Stabil.
Dann, wir hören uns.
Bis denn.
Ciao, Kakao.